3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The People Equation. Wir haben hier schon öfter über den hohen Performance-Druck gesprochen, mit dem Unternehmenschefs umgehen müssen, wenn ein Private Equity Investor bei ihnen einsteigt. Und jeder aus der Private Equity Industrie würde bestätigen, dass die Leistung des Managements ganz entscheidend für den Erfolg eines Investments ist. Aber was passiert, wenn die Chemie zwischen CEO, CFO und Finanzinvestor nicht stimmt? Oder wenn man schlecht miteinander kommuniziert und nicht in die gleiche Richtung zieht? Darüber wollen wir heute diskutieren und auch erarbeiten, wie man dieses komplizierte Beziehungsdreieck aus CEO, CFO und PE-Investor so gestalten kann, dass die ganze Kraft einer Investment-Hypothese auch wirklich auf die Straße kommt. Ich als Moderator könnte mir keine bessere Runde vorstellen, um das zu tun, als die, die heute hier versammelt ist. Meine beiden Co-Hosts Paul Taaf und Jens Arzleben haben zusammen mehrere Jahrzehnte Private Equity Erfahrung und erhalten durch ihre Arbeit als Headhunter bzw. Leadership Coach nach wie vor tiefe Einblicke in das Beziehungsdreieck im Private Equity Umfeld. Selten habe ich mich so gefreut, euch in diesem Podcast an meiner Seite zu haben. Hallo Paul und hallo Jens.
Hi, grüß dich, ich freue mich.
Moin.
Und unser Stargast passt perfekt in diese Runde. Er ist einer der erfahrensten, bringendsten Köpfe der Mittelstands-Private Equity Branche hier in Deutschland, Seniorpartner des Berliner Midcap-Fonds Capiton und noch dazu so ein netter Kerl, dass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass es auch in seinen Managementbeziehungen manchmal knirscht. Herzlich willkommen, Manuel Hertwig.
Michael, danke dir sehr für die großartige Einführung. Jetzt werde ich ganz rot, wenn du Stargast sagst. Guckst immer nach rechts und denkst, da kommt jetzt noch einer rein. Nein, ganz großartig. Ich freue mich sehr, hier zu sein und dieses spannende Thema mit euch zu diskutieren.
Du bist der einzige Stargast, das heißt, du musst abliefern. Aber es geht ja immer ums Abliefern. Aber
kein genau das. No pressure.
Ich muss mal kurz sagen, dass du so eine geile Mikrofonstimme hast. Ich such noch eine Stimme für Gustav, meinen Säbelzahntiger. Ich komme da nochmal separat auf dich zu.
Ja, ich war gerne der Säbelzahntiger irgendwo.
Manuel, du bist jetzt seit 25 Jahren im Private Equity Geschäft, fast 20 Jahre davon bei Capiton. In dieser Zeit habt ihr Dutzende Unternehmen gekauft und wieder verkauft. Hand aufs Herz, wie oft ist es euch passiert, dass die Chemie zwischen eurem Investmentteam und dem Management im Portfoliounternehmen einfach nicht gestimmt hat?
Dass die Chemie überhaupt gar nicht gestimmt hat, das kann ich mich nicht dran erinnern. Da machen wir ja vorher Due Diligence. Wir schauen uns die Unternehmen an. Wir reden mit den Management-Teams. Wenn du in der Phase merkst, das passt nicht, also dann machst du ja die Transaktion erstmal gar nicht. Ja, also das nicht auf der anderen Seite. Und da kommen wir vielleicht bei den ganzen Themen Assessments etc. nochmal drauf. Wenn wir über die ganze lange Zeitreihe schauen, dann sehen wir auch, dass wir, ich sage jetzt mal, bei 40% der Beteiligung die CEOs wechseln und bei 50% die CFOs wechseln über die Beteiligungsphase. Da gibt es natürlich verschiedene Anlässe für. Manchmal ist es ein geplanter Wechsel, also der Seniorchef, der übergeben will, geht dann wirklich in Rente. Manchmal ist es ein gewollter Wechsel, dass jemand sagt, ich möchte mich verändern, gewollter Wechsel von uns. Also es gibt oft diese Wechselthemen. Ja, von daher ist das eigentlich die Norm, dass du diesen Wechsel hast. Aber was immer gleich ist, die Anforderung muss sein, dass wir authentisch, engagiert, ehrlich mit den Management-Teams kommunizieren. Das ist das Allerwichtigste.
40%, 50% Wechselquote, das sind ja enorm hohe Zahlen. Was macht denn die Zusammenarbeit in diesem Beziehungsdreieck so herausfordernd? Ist es nur der Druck, dass man in kurzer Zeit viel Verbesserung erzielen muss?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist in dieser ganzen Situation, dass du am Anfang sehr detailliert festlegst, gemeinsam, wo muss diese Reise hingehen. Das ist aus meiner Sicht fast der entscheidendste und zentrale Erfolg, den wir haben. Wenn das auseinanderläuft, dann hast du ganz schnell eine Situation, dass die Interessen anders gelaufen sind, dass kurzfristige Ziele irgendwo verfolgst, mittelfristig. Ja. Und wenn das nicht übereinander klappt, dann bist du eigentlich schon von Anfang an verloren. Deshalb sagen wir eigentlich auch immer, wir kaufen gar keine Firmen, sondern wir investieren in Management-Teams. Und die zu beurteilen, zu analysieren, das ist das Allerwichtigste in jeder Transaktion aus meiner Sicht. Und also ich würde sogar fast sagen, es ist nicht nur CEO, CFO und PE-Investor, sondern der Beirat ist was ganz Elementares und Zentrales. Und das hat sich auch geändert in den letzten 20 Jahren.
Paul, du bist in deiner Karriere viermal auf der Management-Seite einem PE-Investor gegenübergesessen. Wie oft bist du rausgeflogen?
Freiwillig oder unfreiwillig? Unfreiwillig nie. Aber was du gesagt hast, Manuel, gerade, ich kann mich da sehr gut mit identifizieren. Übrigens, Michael, 50% CFO-Wechsel ist kein hoher Prozentsatz. Mhm. Das ist wirklich nicht. Ich kenne Fonds, die immer den CFO austauschen, den sie übernommen. Also mit einer oder zwei Ausnahmen vielleicht. Also das ist Standard Procedure. CEO ist ein bisschen anders. Aber eine Frage an dich, Manuel, weil ich habe einen Fall erlebt. Es ist sehr, sehr teuer gekauft worden, 2007, 13 Mal EBITDA. die Phase, wo wir die Businessplan, ja, als Management mit dem Fonds diskutieren könntet und austauschen könnt, das gab's nicht. Das war die Erwartungshaltung von Day One, ja, dass dieser Plan, was sie gemacht haben, von uns umgesetzt wird. Das hat dazu geführt natürlich, dass die Due Diligence war teilweise Schrott.
Klar.
Wir haben Purchase Savings
eingereicht. 13 Mal 2007 hört sich schon per se sehr teuer an.
Ja, genau. Der Partner ist auch geflogen danach. Aber diese Interaktion, macht ihr das so, dass ihr wirklich eine offene Diskussion über den Businessplan habt und nicht nur die Investment Case 1:1 übernimmt?
Elementar. Wir gehen ja eigentlich immer rein. In der Due Diligence hast du ja nicht so viel Zugriff aufs Unternehmen. Du kriegst die Daten im Datenraum, du hast eine Managementpräsentation, du machst deine ganze Analyse. Wir haben einen Plan vom Management. In der Regel gehen wir hin, schauen uns den Managementplan an und machen dann ein eigenes Assessment. Da kommt meistens ein etwas konservativerer Case voraus, ein Capiton Case. Und dann gehen wir mit beiden dieser Cases in unsere Entscheidungsgremien. Vielleicht sogar noch ein Upside Case, wenn wir denken, da können wir noch mehr draus generieren. Aus meiner Sicht, einer der ganz, ganz, ganz wesentlichen Erfolgsfaktoren ist dann, dass du einen wirklich gut organisierten Strategie-Workshop mit deinem Management-Team machst. Direkt nach Closing, sofort nach Closing. Dann hast du die Chance, Veränderungen auch umzusetzen. Das ganze Unternehmen sitzt ja dann da und wartet darauf. Was möchte der neue Gesellschafter? Und da hast du diese Chance. Und muss ich auch sagen, persönlich war das immer die beste Erfahrung. Wenn du dann dich einschließt mit dem Management-Team für 2-3 Tage und nicht nur mit CEO und CFO, weil die hast du ja schon kennengelernt auf der Management-Präsentation, aber mit der zweiten Ebene, die musst du ja kennenlernen. Da weißt du ja, wer sind die Hoffnungsträger? Wer sind die, die wirklich Potenzial haben? Wer sind die, die total kritisch sind? Und dass du dann nochmal hingehst und diesen Plan validierst und checkst, im Guten wie im Negativen, seid ihr dazu ambitioniert? Ja. Oder können wir da nicht noch einen drauflegen? Und das ist aus meiner Sicht auch so dieser ganz wichtige Punkt, wo du dann eine unglaubliche Bereitschaft im Management-Team erreichen kannst, dass die sagen, boah, hier ist ja einer, der will uns jetzt hier nicht ausquetschen oder Kohle rausziehen, sondern der will uns entwickeln. Dann öffnet sich was auch bei diesen Management-Teams. Ja, dann, wenn du dann da sagst, dann kannst du richtig Energie
freisetzen. Das macht absolut Sinn. Aber jetzt die Frage an dich, habt ihr das auch so gehandhabt? Weil ich kenne viele Fonds, die das nicht so handhaben.
Ja, im Ideal natürlich. Und ich bin ja großer Verfechter davon, dass das genauso gemacht wird, wie der Manuel das sagt. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass manchmal die wesentlichen Dinge, nämlich Aufbau von Vertrauen, relativ schnell in den Hintergrund gerückt werden, wenn es dann zu ersten Inkonsistenzen und Unplausibilitäten kommt. Ja, ich meine, Private Equity, also correct me if I'm wrong, Manuel, aber wir sind ja wirklich erzogen, das ist unsere Kern-DNA, Konsistenz- und Plausi-Checks zu machen. Und wir kaufen natürlich das Team ein, was wir kennengelernt haben. Wir kaufen in die Pläne und auch in die Ergebnisse der Markt-Diligence. Und wenn dann die ersten Dinge kommen, nach dem Motto, das, was ich damals gesagt habe, das muss ich revidieren, oder die Dinge kommen dann doch nicht so schnell, wie man sich das erhofft hat, oder Erwartungshaltungen, auch unausgesprochene Erwartungshaltungen werden nicht erfüllt, dann rückt der Private Equity automatisch näher ran, was natürlich dann auch ein Misstrauen sozusagen irgendwo zum Ausdruck bringt auf der anderen Seite. Und dann die Reflexion zu haben und zu sagen, okay, wichtig ist, wir müssen einander vertrauen und auch Zeit reingeben, um uns wirklich persönlich gut kennenzulernen, das kommt dann doch häufig zu kurz. Dann akzeleriert das unter Umständen, wenn dann die Dinge sich häufen, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagst, okay, ich kann nicht glauben, was ich da höre und sehe. Und dann wird es in der Regel auch schwierig, das wieder zurückzudrehen.
Ja, ich versuche das gerade einzuhalten. Also ich glaube, realistisch, Jens, kein Case, den ich gesehen habe, hat sich so entwickelt, wie der in der Entscheidungsvorlage stand. Kein einziger Businessplan hat sich so entwickelt. Da war spätestens nach einem Jahr gab es eine Veränderung oder du musstest korrigieren und gegensteuern. Und da ist jetzt eher so mein Gefühl, und ich habe da auch Dinge erlebt, also ich habe ein Beispiel, das ist ja schon viele Jahre her, Beteiligung, da haben wir gekauft, kurz vor Closing kam raus, riesen potenzieller Schadensfall, ein riesen Ding. Also sind eingestiegen mit einer Riesenkrise. Und gerade da hast du doch die Chance, dann Vertrauen zu schaffen. Also deshalb glaube ich, so eine Krise schweißt in der Regel echt zusammen. Und wenn ich heute gucke, wo haben wir die besten Beziehungen mit unseren Ex-Management-Teams, dann sind das eigentlich Dinge, wo wir mal echt durch eine fiese Krise zusammengegangen sind. Ja, aber ich bin dann auch bei dir, wenn du jetzt so eine Situation hast, jetzt geht's hart auf hart und die Covenants sind gebrochen und du musst, wo kommt die Liquidität her, ne?
Da muss ich rein, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Krise ist cool. Wovon ich rede, sind Inkonsistenzen und Unplausibilitäten. Das hat was zu tun mit dem, was ich verspreche und was ich dann abliefer. Und ob ich mit offenem Visier kämpfe und tatsächlich auch die Dinge, die passieren, begründen kann und mich der Dinge auch annehmen will und annehmen kann. Private Equity hat nie ein Problem. Fuck-ups passieren, gar keine Frage. Die Dinge ändern sich, okay. Aber ich muss verstehen, warum, wieso, weshalb, und ich muss verstehen, was wir dagegen tun können, und ich muss das Gefühl haben, dass das dann auch gemacht wird.
In beide Richtungen. Und wenn ich das Gefühl habe, Management ist ehrlich mit mir und die sagen, oh, wir haben uns da verschätzt, wir waren uns sicher, dieser Riesenauftrag kommt aus den und den Gründen, aber wir können jetzt verstehen, warum nicht. Das ist okay. Das ist ordinary course of business. Absolut. Wenn du das Gefühl hast, die erzählen dir da einen und dann ist das Vertrauensverhältnis angeknackst, dann ist es natürlich auch die Aufgabe der Gesellschafter und des Beirates zu schauen, ist das noch die richtige Person, die da ist. Ja,
ich finde auch in diese Konstellation problematisch, wenn die jüngere PE Investment Guys, ja, die sehr akademisch ausgeprägt sind, wenn die so die Message Carriers sind zwischen Management und Senior Guys, bei zum Beispiel du jetzt bei Capitona oder Ralf damals bei Advent. Wir haben Glück gehabt bei Advent, weil die waren sehr gut und sehr sehr geradlinig und sehr unpolitisch, ja. Aber häufig ist es, Jens, das kennst du ja auch, diese jungen Typen, die hier, ich weiß was, und eher so Spionen sind und so gesehen werden vom Management. Das ist häufig sehr problematisch in meiner Erfahrungen.
Ja, das ist eine Führungsfrage, Entschuldigung. Ne? Ich meine, da sind die Senior Guys im PE gefordert, die Leute so zu führen, dass die im Endeffekt genau da, wovon du sprichst, keinen Schaden anrichten. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir managen heutzutage nicht mehr Prozesse, sondern wir managen Beziehungen.
Absolut, das kann ich nur unterschreiben.
Und da ist es natürlich so, jemand, der sozialisiert ist mit dem Erlernen von Technical Skills, der sozialisiert wird im Sinne von KPI geht über allem, der noch so jung ist, dass er vielleicht auch im Beziehungsmanagement noch nicht die Chance hatte, sich so weiterzubilden, der läuft natürlich, also im Sinne der Natur der Sache, Gefahr, dass er eben Beziehungen nicht richtig lesen kann und unter Umständen Dinge tut, die Beziehungen beschädigen. Und da muss der Beziehungsfähigste sozusagen im Team Einhalt gewähren. Ansonsten ist es wirklich schwierig.
Darf ich da das nochmal kommentieren? Ja. Weil ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommt dem Beirat auch so eine ganz wichtige Rolle zu. Ja, denn zum einen erstmal, wir sind ja als PE-Investor erstmal ein vermögensverwaltender Fonds. Das heißt, wir nehmen ja keinen direkten Einfluss in diese Unternehmen. Wir haben auch in den Beiräten selber keine Mehrheit. Das ist auch gut so. Das ist unser Ansatz. Die Beiräte sind ja ganz wichtig, denn wir können ja nicht 100% Experte in diesen darunterliegenden Industrien sein. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es ja sozusagen ein bisschen auf einer höheren Flugebene zu sein. Die Beiräte dagegen aus meiner Sicht haben eine ganz wichtige Rolle. Gerade für uns als kleiner Mittelstandsinvestor, wir leisten uns ja keine Operating Partner auf der Payroll. Das ist viel zu teuer. Aber die haben eine wichtige Rolle eben auch als Gegengewicht zum Management und auch in diesem Beziehungsthema. Ja, dass sie da auch nochmal ein Gegengewicht bilden können. Und wir versuchen auch das immer weiter zu entwickeln und haben für uns so ein bisschen Best Practice rausgesucht. Der ist, Beirat muss investiert sein zu Managementkonditionen, dass die auch richtig Geld verdienen können, wenn es läuft. Und am besten ist, du hast zwei, einen aus der jeweiligen Industrie und einen aus der jeweiligen, ich sage jetzt mal, funktionalen Herausforderung, die das Asset hat. Ist es ein Finance-Thema, ist es ein Produktionsthema, ein Vertriebsthema? Im besten Fall hast du da jetzt zwei Personen, wo der CEO sagt, Mensch, dass sie die Frau gefunden haben oder den gefunden haben, das ist ja spitze, toll, das bringt mir jetzt was weiter. Und das dann kombiniert mit dem jungen PE-Manager, der getrieben ist auf KPI und das auch ein bisschen treibt, ist eine wunderbare Zusammenfassung.
Schult ihr eure Beiräte in irgendeiner Form, dass die auch aligned sind mit dem, was ihr von denen erwartet und auch in den Unternehmen so auftreten, wie ihr euch das wünscht?
Also richtige Schulung gibt es jetzt nicht, aber auch da ist ja das Thema, dass du dich hinsetzt mit dem Beirat, wo wollen wir denn hier gemeinsam hin, wo wollen wir in 5 Jahren sein? Das ist ja die ganz zentrale Frage. Wo soll das Unternehmen in 5 Jahren stehen und wie kannst du uns helfen, dahin
zu kommen? Beiräte sind immer mich als super senior erfahrener Manager. Ja. Die selbst Track Records mitbringen.
Und was wir da jetzt immer mehr machen, ist natürlich hier unser eigenes Netzwerk zu nehmen. Und wir haben mittlerweile im Fonds 6, ich sage jetzt 20 unserer Ex-CEOs, investiert. als Normal Fee and Carry Paying Investors. Ja, ja. Die sind Teil des Netzwerkes. Ja. Und wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir die nicht nutzen würden jetzt in dieser Beiratsposition. Weil wir auch das Vertrauen haben. Wir sind schon mal durch eine Krise gelaufen mit denen. No better place person for that, in my opinion. Nee, bin ich bei dir. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, dass du sagst, wir haben diese Flankierung im Beirat, da sind Leute, da sagt der Manager sofort, wow, das bringt uns was. Ja, du hast den wirklich ambitionierten jungen PE-Manager, einen erfahrenen PE, der das Ganze ein bisschen sozusagen noch koordiniert. Und dann muss ganz eine einfache Message an der Wand stehen, da sind wir in 5 Jahren.
Paul hat gerade das Wort Spion genannt, da ging es um dieses Misstrauensthema, das manche zwischen Management und den anderen. Jetzt würde ich ja sagen, ich kenne die Konstellation nicht, aber wenn ich einen super erfahrenen 65-jährigen Beirat habe, der natürlich auch eine Organpflicht hat, euch verpflichtet ist, und auf der anderen Seite einen 30-jährigen Investmentmanager, der vielleicht ein bisschen nassforsch ist, hätte ich mehr Sorge, in Anführungszeichen, dass der Beirat mir in die Parade grätscht oder mir meinen Job wegnimmt als der 30-jährige Investmentmanager. Sind das nicht die entscheidenden Punkte, wo vielleicht auch manchmal Konflikte entstehen, Misstrauen entsteht?
Also das ist eine Haltungsfrage, ne, was ich da raushöre. Wieso sollte ich mit Sorge in so eine Beziehung gehen? Sorge im Sinne von, ich sehe meine Sicherheit, meine Perspektive und meine Kontrolle in Gefahr. Eigentlich wird andersrum Schuh draus. Im Endeffekt sind ja alle da, um sich gegenseitig dabei zu unterstützen, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Da ist wahnsinnig viel Lernkurve. Da ist vielleicht auch mal Reibung im Sinne von, meine Sicht auf die Welt wird nicht von jedem geteilt. Das ist ja okay. Aber dann geht es tatsächlich darum, und das ist ein Hauptpunkt in der Beziehung, dass ich diese Beziehung für mich als förderlich sehe, grundsätzlich. Und ich weiß, ich als CEO, als CFO, aber auch als Beirat und als Investment Professional, ich sitze hier auf einer gemeinsamen Lernkurve und deswegen muss ich offen sein und muss vor allen Dingen mich nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn mal was schwierig wird, sondern ich muss immer wieder sehen, ich habe eine Verantwortung für das Ganze, für das System, gemeinsam mit allen, die diese Gesamtverantwortung teilen. Und da muss am Anfang meiner Meinung nach Arbeit reingesteckt werden, damit die Haltung, die gegenseitige, auch die richtige ist, weil ansonsten da draußen der Sturm, der tobt und die Anforderungen von Private Equity sind sicherlich nicht gering. Und das geht nur, wenn ich ein Kopf und ein Arsch bin, wie wir Kölner sagen, und ich zumindest nicht Gefahr laufe, dass die Leute mir ständig das Messer in den Rücken rammen.
Ja, es ist so jetzt. Ich meine, die Beiräte, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da waren aber auch Fonds, der Ralf Hüppmann im Board bei uns drin damals, Steve Koldes auch, die haben mich inspiriert und ich habe mich dann immer gefreut auf die Board-Meetings, weil die einfach mal Brains waren, ja, und der Ralf hat immer gesagt, ja, warum macht er das nicht so, also das ganz Gegenteil, ja, was wir vorgehabt, also das war geil, ja, solange die Ergebnisse gestimmt haben, ne, muss man auch
das dazu sagen. Das macht es dann immer einfacher, natürlich.
Das war, wenn die Abweichungen negativ waren. Ich gebe da ein Beispiel, Michael, von den jungen Akademiker, ja, PE-Guys, ja, die kommen rein, zum Beispiel haben die überhaupt keine Ahnung vom Business, haben nie im Business gearbeitet, kommen direkt von College. Hey Paul, dein Forecast in Juni ist anders als in Mai. Da habe ich gesagt, ja, it's a forecast. Und solche Themen musst du dann diskutieren, natürlich musst du die Abweichungen erklären. Aber wenn du da im Stress bist als CFO von einem Portfolio-Company und hast einen engen Draht zu Ralf Hüpp, hast du keinen Bock, diesen jungen Mann einfach mal beizubringen, was das normale tägliche Business angeht und das Forecast dazu da sind, aktuelle Ergebnisse zu forecasten und die ändern sich, ja.
Aber ich würde fast so weit gehen, Jens, und sagen, wenn so ein CEO Angst hat, dass der Chairman ihn ersetzt, dann ist er per se schon mal der falsche CEO.
Oder der falsche Chairman.
Und wenn der Chairman Ambitionen auf den CEO-Posten hat, dann ist er auch der falsche Chairman, weil das soll ja von Anfang an, die Rollenverteilung muss ja ganz klar sein.
Das habe ich auch erwähnt.
Da schmeiße ich an der Stelle mal eine Ziffer rein. Das ist eine Untersuchung, finde ich auch total cool, von Hans Bongartz aus dem Jahr 2017. Und die Untersuchung oder der Artikel heißt Private Equity's Resistance to Opening Pandora's Box on Human Capital.
Ein schöner Titel.
Und er sagte, dass 87% der Private Equity Firmen die Top Management Teams für die treibende Kraft der Wertschöpfung halten. Und wenn man den Zeitaufwand in der Due Diligence daneben legt, dann wird auf das Thema Human Capital insgesamt nur 11% der Due Diligence-Zeit verbracht.
Auch da 100% unterschreibe ich das. Und wie können wir Assessments denn besser machen? Weil habt ihr schon mal ein Assessment gehabt, wo du sagst, oh nee, den Kandidaten nehmen wir nicht? Habe ich noch keins gesehen.
Ich als CFO habe ein Assessment gehabt,
wo ich eigentlich so gut wie ausselektiert worden bin. Und wir haben uns am Frankfurter Flughafen getroffen, deswegen bin ich ein großer Fan von Assessments, wenn sie gut gemacht werden. Und wir haben 1,5 Stunden, 2 Psychologen und meine Wenigkeit, die waren super. Mhm. Und wir haben am Ende, haben wir uns angeguckt und gesagt, das ist nicht der richtige Job für Paul. Ja, aber so, wir beide Parteien, ja, ist so, forget it, machen wir nicht. Mhm. Ja, das hat so mich gerettet in dem Fall, weil es wäre eine Fehlentscheidung.
Aber wenn ich Jens verstehe und die Zahlen, die Beziehungspflege muss ja deutlich tiefer gehen als 2 Stunden Assessment mit dem Psychologen. Die Zahlen sind ja ein krasser Kontrast, wie du sagst, die Wichtigkeit dieses Themas im Vergleich zu den Ressourcen, die darauf allokiert werden. Was könnte denn Private Equity besser machen, deiner Meinung nach, Jens?
Also ich will jetzt hier keine Werbung in eigener Sache machen. Klammer auf, wenn einer so ein Statement schon anfängt, dann wird es auch eine Werbung in eigener Sache, Klammer zu.
Ich schneide es nachher wieder raus.
Ich arbeite ja mit einem Private Equity Fonds unter anderem sehr eng zusammen im Bereich Human Capital und wir haben einen extrem strukturierten Prozess. Der läuft unter dem Motto BCM, Building Communities That Matter, wo wir von der Due Diligence bis zum Exit die Management Teams im systemischen Sinne begleiten. Und es geht bei der Human Capital Due Diligence los, wo wir tatsächlich strukturierte Interviews führen und auch Harrison Assessments machen mit den wichtigsten Personen und eine strukturierte HR-Datenabfrage uns geben lassen und dann entsprechend auswerten, diskutieren, dazu Workshops machen. So ein Harrison Assessment zum Beispiel, da kommt im Ergebnis raus, was haben die Menschen für Werte, was haben sie für Stärken und was haben sie für Lebensmotive und Derailer, also wie reagieren sie unter Druck. Und nicht nur, dass die Leute normalerweise da auch immer interessiert dran sind, das über sich selbst zu erfahren, aber da kannst du dann auch vor dem Signing mit dem Management-Team präventiv sozusagen auch gemeinsam daran arbeiten, wie müssen wir denn die Zusammenarbeit aufstellen, so dass wir uns unterstützen und nicht unsere Derailer zuschlagen. Und dann wird von Anfang an vor Signing schon klar gemacht, was für einen Stellenwert das Thema Human Capital auch zukünftig haben wird. Und wir gehen dann auch hin und zeigen denen die komplette Human Capital Journey, die wir machen along the holding period, damit die Leute wissen, sie sind nicht nur die ganze Zeit unterstützt und begleitet, sondern this is a priority one topic.
Aber Jens, ich glaube, du bist da eine Ausnahme, diese Vorgehensweise.
Also ich suche immer nach, wie können wir das noch besser machen? Ja, weil ich meine, diese Assessments sind ja gut und die sind wichtig und die objektivieren, die referenzieren Kandidaten. Die verdichten einen Eindruck. Also ich glaube, wir können da allgemein noch mehr machen.
Und
also
das ist wirklich auch, Assessments
mit ja, wir machen immer Assessments. Immer. Es ist par for the course. Wir haben es einmal nicht gemacht und kommt einen auf die Mütze bekommen sozusagen hinterher. Das haben wir gesagt. Ja. Immer. Aber mein Thema ist ja nicht nur die erste Ebene, sondern gerade auch die zweite Ebene.
Absolut.
Und diese ganze Kultur eines Unternehmens, die wir ja nie in der Due Diligence von außen sehen können, deshalb auch dieser Strategie-Workshop, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich mir denke, wie können wir da noch mehr Zugriff drauf bekommen, im Vorfeld, weil du weißt einfach nicht, wie so eine Firma im Inneren wirklich funktioniert.
Wenn ich da nochmal rein darf, Manuel, die Kultur, was fördert eigentlich eine High-Performance-Kultur, die wir ja erwarten als Private Equity? Und auch da gibt es Untersuchungen von Bain und Deloitte und die sagen, dass 80% der Befragten sagen, der wichtigste Faktor für die Kultur einer Organisation ist das Führungsverhalten. Ja. So, das heißt, du musst dich auch als Private Equity dieser Frage von Anfang an annehmen. Und dazu gehört natürlich zu eruieren, was ist denn effektiv an Führung da? Das geht schon damit los mit den Schlüsselpersonen. Wie qualifiziert sind sie? Da geht es dann darum, Rollen klar zu definieren. Da geht es dann darum, Verantwortlichkeiten zu diskutieren. Da geht es sehr, sehr breit. Und das sind alles Dinge, die ich auch schon pre-signing machen kann, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, damit ich eine gute Idee davon bekomme, haben wir eigentlich schon die richtige Organisation? Und wenn nein, was müssen wir tun? Habe ich eine effektive Führung? Habe ich eine Gewinnerkultur? Habe ich die richtigen Kompetenzen und Verhaltensweisen im Unternehmen? Und gibt es tatsächlich jetzt schon High-Performance-Fokus? Und wenn nicht, was müssen wir tun? Und dann eine Roadmap aufbauen über die nächsten Monate und Jahre, um das sicherzustellen.
Jens, wie tief geht ihr dann in die Organisation rein? Also C-Level, C-1?
No. This is still Crème Brûlée-Schicht, sag ich mal immer. Das heißt, da hörst du ja viel mehr Politik als Echtheit. Ja. Wir gehen tatsächlich so tief, wie es geht.
Ja, aber wie machst du das Pre-Signing? Da kommst du doch gar nicht an die Informationen ran.
in die Organisation so tief einzusteigen, kann ich nur unter, ich sag mal, Gestattung des Verkäufers und des Managementteams. Da bekomme ich auf jeden Fall auf Ebene 1 und 2. Aber ich kann natürlich direkt nach Signing hingehen und das dann direkt vertiefen. Also ich bin bei euch, viele Dinge kann man vor der Unterschrift nicht tun. Mhm. Aber beim Ansprechen dieser Themen kriege ich ja von gegenüber eine Reaktion. Mhm. Und das zeigt mir ja grundsätzlich schon mal, wie offen und wie willing die sind, an diesen Themen tatsächlich mit uns gemeinsam zu arbeiten. Und das ist auch noch ein zusätzlicher Datenpunkt für uns.
Nee, macht Sinn. Also ich glaube, da tiefer reingehen ist generell eine Sache, die wir auch machen müssen.
Ja.
Weil, also dieses, ja, das ist völlig klar, wir, das Management aber, Bayer, das ist das Zugpferd.
Aber es ist halt ein Risiko, weil es Post-Signing stattfindet, ne?
Das
ist halt ein Risiko.
Aber als Verkäufer würden wir ja niemanden so tief reinschauen lassen.
Das ist mir, nicht drei Bieter. Ist mir klar. Ich sage nur, das Risiko kann man nicht ausschließen, dass das vielleicht C-2-Level total schwach ist.
Ich glaube, ihr würdet mir zustimmen, die Ursache dieser Problematik, die ja nicht immer ein Problem wird, aber grundsätzlich da ist, ist ja, dass Managements, und das hat zum Beispiel eine Umfrage von LX Partners ergeben, die Jens mir dazu geschickt hat im Vorfeld, am liebsten möglichst freie Hand hätten. Investmenthypothese gekauft und dann sozusagen, wir arbeiten jetzt 5 Jahre dran und lassen uns so lange Ruhe. So funktioniert natürlich Private Equity nicht. Private Equity.
Unterschied. Manche PEs, lange Leine. Ja, und nur wenn Probleme auftauchen, kommen sie. Mhm. Weil exzellente Management-Teams, die wollen nicht micro-gemanaged werden. Das wollen sie nicht.
Ja, aber es ist ja auch, die Einmischung ist ja manchmal vielleicht sogar stärker, wenn man in die Strategie Input gibt, wenn man plötzlich mit Add-on-Akquisitionen auftaucht, die ein Unternehmen vorher noch nie gemacht hat, die was ein neues Spiel sind auf der Spielkarte.
Nee, das stimmt. Da muss natürlich der PE-Guys sehr eng abgestimmt sein.
Ich glaube, in der Regel ist es ja so, du hast am Anfang eine ganz intensive Phase. Das ist dieses Thema Workshop, nochmal Businessplan validieren, sozusagen diese ganzen Messages rausgeben. Und dann ist es de facto schon so, wenn das jetzt alles läuft wie so eine Perlenschnur, ja, perfekt, dann gehst du, ich betreibe das, dann gehst du 4-mal im Jahr zu den Boardsitzungen, alle sagen toll und dann gehst du in den Exit-Prozess irgendwann. Das ist aber wirklich nicht die Regel unseres Beteiligungsgeschäfts. Und dann ist es natürlich auch so, wenn wir Ziele verfehlen, wenn die Aussichten schwieriger werden, dann müssen wir natürlich schauen, wir haben eine Verantwortung für unsere Investoren, dass wir da natürlich dann auch aktiver werden im Sinne von die Beiräte noch mehr sozusagen die Zügel in die Hand nehmen.
Was sind denn deine Erfahrungen aus über 25 Jahren Private Equity, was da die Erfolgsfaktoren sind, diesen Dialog, wenn es um das Thema Eingriff geht, wie breit der auch immer sein mag, in der Form zu führen, dass es ein konstruktiver Austausch ist am Ende?
Das
ist
auch wiederum meine, wirklich die absolute Erfahrung, wenn du das vorher hingekriegt hast, dass du gegenseitiges Vertrauen hast, dass die merken, wir sind jetzt nicht nur darum irgendwie hier, wir haben nicht nur ein reines geldgetriebenes Interesse, sondern wir denken wirklich, und das kann ich jetzt wirklich für Capital sagen, wir denken an die Firmen, wir denken langfristiger über die, wir wollen die auch gut verkaufen, wir wollen sehen, dass die weiter prosperieren, wenn wir sie verkauft haben. Ja? Und wenn die Leute, wenn das Management das Gefühl haben, dass du da ehrlich bist, und jetzt läuft es mal nicht so. Und du sagst, wir müssen jetzt harte Schritte machen. Wir müssen ein Werk schließen. Das gehen die Menschen mit, wenn sie das Gefühl haben, du bist offen und ehrlich.
Man muss die abholen. Ja. Eure Vorgehensweise gefällt mir, muss ich sagen. Es ist aber nicht so ganz typisch, wie ihr das macht. Ich finde das sehr wichtig, die Leute abzuholen. Würde Jens auch bestätigen.
Ja, hundertprozentig. Also ich gebe da auch mal wieder einen rein. Der Ares von Schlippe hat einen Begriff definiert, das sind die sogenannten Erwartungserwartungen. Das heißt, wir Menschen agieren nicht in der Regel mit Blick auf offen kommunizierte, klare Erwartungshaltungen des Gegenübers, weil das findet in der Regel nicht statt, sondern wir agieren alle so, dass wir sagen, okay, was glauben wir, was erwarten wir, was der andere von uns erwartet? Und damit schießen wir immer schön trefflich am Ziel vorbei. Der Mensch kann rein biologisch nicht anders, als alles, was er wahrnimmt, für sich zu bewerten im Kontext seiner Erfahrungen, seiner Sozialisierung, seiner Glaubenssätze und so weiter. So, und dann habe ich keine klare Erwartungshaltung vom Gegenüber und dann habe ich das, was der Gegenüber tut, sagt, macht, auch noch bewertet im Kontext meiner Erfahrung, meiner Sorgen, meiner Ängste, was auch immer. Und dann soll ich auf dem Punkt genau wissen, was ich tun muss, um tatsächlich sicher zu sein, Perspektive zu haben und Kontrolle zu behalten. Das funktioniert nicht. Solange wir nicht uns hinsetzen und klar miteinander austauschen, wer bin ich, wer bist du, wie rede ich, wie muss ich kommunizieren, was musst du mir wie erklären, weil ich welchen Hintergrund habe, was erwarte ich, was sind die Dinge, die für mich als PE relevant sind, was ist für dich als CEO relevant. Solange wir uns die Zeit nicht nehmen, das ordentlich auszutauschen, können wir kein Vertrauen fassen. Weil Vertrauen heißt, dass ich den anderen einschätzen kann und glaube, aufgrund dessen, wie ich ihn einschätze, dass er mir keinen Schaden zufügen will. Das heißt, ich muss ihn erstmal verstehen lernen, und zwar auf einer menschlichen Basis und nicht auf einer institutionellen.
Ja, ich muss sagen, ich fand es immer wichtig als CFO, beteiligte CFO, immer, ich könnte Steve anrufen oder Ralf anrufen, und gesagt, wollen wir frühstücken gehen, lass uns mal austauschen, auch alleine. Teilweise mit meinem CEO, aber nicht immer. Ja, das war für mich elementarisch wichtig, ja, diese Beziehung zu haben.
Kommunikationswege, Frage jetzt von mir als Outsider. Ist das immer genau vorgegeben? Weil normalerweise gibt es ja schon Wege. Ich kann ja auch in einem Unternehmen nicht an meinem sozusagen Chef vorbeigehen, an den Oberchef. Wenn du jetzt bei Steve Coltes anrufst, ist möglicherweise dein direkter Investmentmanager, der dich betreut, nicht besonders begeistert. Ist das so reglementiert bei Private Equity oder ist das freies Schießen?
Ich fand das immer als mein gutes Recht, mit Steven oder mit dem Chef direkt mit ihm zu
sprechen. Und hat das Private Equity auch so gesehen, alle Beteiligten bei Private Equity?
Die habe ich nicht immer informiert. Ich weiß nicht, manchmal waren sie im Boot. Ich weiß es jetzt nicht. Das war nicht mein erster Gedanke, dass ich über deren Kopf gehe, weil der Steven Coltes hat mich damals eingestellt.
Ja. Also es ist schon nicht einfach, weil du willst ja auf der einen Seite, auch bei uns, ja, wir wollen ja, dass unsere jungen Investmentmanager das Ziel mehr Raum einnehmen, dass die auch Verantwortung übernehmen können. Du möchtest ja auch, dass die Kommunikation übernehmen, etc. Also so eine ganz feine Linie. Auf der anderen Seite, wenn ein CEO unbedingt dann mit mir reden möchte, das verbietest du ihm natürlich nicht. Also ich bin da eher ein bisschen fluide. Das muss ich alles gemäß der Umstände des jeweiligen Unternehmens ein bisschen anpassen.
Ich meine, das Entscheidende ist ja auch wieder die Intention und die Haltung. Wenn das alles geklärt ist und auch die Kommunikationsregeln sozusagen im Vorfeld verstanden und ausgetauscht wurden und ich sicherstelle, dass in diesem Dreieck Information ja auch frei fließen kann und die Leute frei sind von Kommunikationspolitik sozusagen, dann ist es ja Wumpe. Weil wenn ich mit dem Junior Investment Manager was bespreche und der kann frei die Dinge auch zurückspielen und hochspielen, dann habe ich es einem gesagt, habe ich es allen gesagt. Die Problematik ist nur, wenn in dem Dreieck Leute sich selber optimieren wollen und Kommunikation als Tool der Politik und der Selbstoptimierung nutzen, dann wird es schwierig.
Und da musst du dann sozusagen als Senior natürlich höllisch aufpassen, dass du da nicht instrumentalisiert wirst.
Ja,
das
absolut.
Das ist auch ganz wichtig. Ja. Und da ist ganz immer wichtig, sozusagen CEO-Management Rücken stärken, den auch zu signalisieren. Ihr führt das Unternehmen hier. Ja.
Es war auch häufig bei mir, dass der zum Beispiel Ralf anrufen mit Paul, lass uns mal frühstücken gehen. Er wollte wirklich wissen, was los ist. Ja. Das ist auch sein gutes Recht.
Ich mache das unglaublich gerne. Einfach nur mal anrufen und sagen, wie geht's? Wo drückt der Schuh? Wie passiert's? Genau. Auch im Unternehmen fand ich ganz toll. Einfach rumlaufen, das ist mein Job. Hinzugehen, zu fragen. Und ich meine, wenn du das nur vorspielst, dann kannst du es auch gleich vergessen. Aber wenn du den Leuten wirklich das Gefühl gibst, der setzt dich dahin, der hört mir 10 Minuten zu, das schafft Wahnsinnsvertrauen im Unternehmen.
Absolut. Und warum ist das so wichtig? Das ist ein toller Punkt, den du da machst. Wir dürfen nicht vergessen, je höher man in der Hierarchie ist, desto weniger spielt die fachliche Qualifikation eine Rolle, sondern der Charakter. Und die Menschen hängen existenziell von ihren Vorgesetzten ab. Das ist zumindest das, was archaisch ja auch bei uns abgespult wird. Und wenn der Gesellschafter mal im Haus ist, das ist ja irgendwie ein unbekanntes Wesen.
Genau.
Ja, und ich habe keine Touchpoints mit ihm, dann kann ich kein Vertrauen aufbauen. Um Vertrauen aufzubauen, muss ich Menschen spüren, sehen, hören, fühlen, beobachten können. Und zwar je mehr, desto besser. Und deswegen kann der Gesellschafter, um Vertrauen in die Organisation zu geben, gar nichts Besseres machen, als verdammt nochmal da zu sein und den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihn anzupacken.
Ja,
wenn ich da als Geist durchschwebe, seien Sie, was ich dann erreiche, ist, ich adressiere den Flurfunk und bin nicht Herr und nicht in Kontrolle dessen, was da über mich gesagt und getan wird und was ich damit auslöse.
Und auch das ist eine ganz feine Linie, weil du musst natürlich jetzt aufpassen, wenn wir als PE dann durchs Unternehmen gehen und dann kommt der Mitarbeiter und kotzt dich über den CEO aus, was machst denn du jetzt? Ja, also das ist auch ist eine schwierige Situation, aber ich bin immer der Meinung, du musst immer mehr mit den Leuten reden, immer mehr Stimmungen einsammeln, hören, weil du dann das austarieren kannst.
Aber die Information zum Beispiel jetzt, ich weiß, es ist politisch empfindlich, ja, aber die Information, wenn jemand sich auskürzt mit CEO, interessiert dich auch.
Das ist, ich werde das nie vergessen.
Feedback musst du haben.
Ich werde das nie vergessen, auch in dem vor ganz vielen Jahren. Und dann machen wir das große Announcement. Ja, die Management-Team saß auf dem Podium drüben und dann machen wir das große Announcement. Und ich gehe zurück von dieser riesen Mitarbeiterversammlung, 1000 Leute. Da kommt eine Mitarbeiterin auf mich zu und sagt, Hertwig, wie können Sie denn den da zum Vorstand machen? Der kann überhaupt nichts. Das ist der, das geht doch gar nicht. Das müssen Sie doch gesehen haben. Und ich bin in das Büro gegangen und so, oh, was haben wir denn da übersehen? Fünf Monate später haben wir uns von ihm getrennt.
Also die Mitarbeiterin hat recht gehabt.
Die Mitarbeiterin hat recht gehabt.
Ja.
Und ich fand das schon, dann habe ich mir gedacht, Mensch, die müssen eine gute Kultur haben, dass die überhaupt den Mumm hat, jetzt zu mir als PE-Gesellschafter zu kommen und mir das zu sagen. Fand ich eine tolle Kultur im Unternehmen.
Und hat dein Denken beeinflusst.
Hat mein Denken beeinflusst.
Ja, Jens, Communication is everything, ja?
Ja.
Ja, Kommunikation funktioniert nie und wenn, dann ist es Zufall. Das kennt ihr ja. Also ich muss zumindest, und da sind wir wieder beim Kern der Sache, ein Gefühl dafür haben, was ich für eine Rolle spiele, was ich für eine Verantwortung habe und was das, was ich sage und wie ich es sage, unter Umständen auslöst. Ich kann mit einem Wort das Schiff nach links oder nach rechts verrücken. Gerade als Gesellschafter. Deswegen ist natürlich wichtig, mir immer bewusst zu sein, was ich da für eine Verantwortung habe, wie ich mich vor Ort tatsächlich gebe, wie ich mit dem Triangle, mit dem Dreieck tatsächlich kommuniziere, etc. pp. Das ist eine Kunst, die Leute durch Worte und Taten dazu zu bringen, dass sie mir nachfolgen. Ja, und dazu, da muss man sich mit beschäftigen.
Und da kommt noch was dazu. Du hast ja gerade den Rheinländer schon angebracht, Jens. Bin ich auch überzeugt von, man muss auch Jönne können.
Man muss auch Jönne können.
Wenn du immer deine Maximalforderung durchsetzt, und das kannst du als PE-Investor relativ gut, weil we hold the purse strings, kommst du nicht
mehr. Ja.
Du musst immer ein bisschen was auf den Tisch lassen. Der beste Deal ist ja der, wo alle aufstehen und sagen, hat gerade noch geklappt, aber ach,
ne? Ja. Ja.
Weil Regel Nummer zwei ist, du siehst dich immer öfters im Leben. Und das ist das Allerwichtigste. Und also, das ist dieser dauerhafte Ansatz, der ist für mich das Allerentscheidende.
Also Lieblingsspruch von Steve Coltus, einer von den Königen im PE-Bereich. Ja. Ja, der hat damals CVC mitgebracht.
Ich weiß.
Steve hat gesagt, Paul, you always meet at least twice in life.
Absolut.
Ja? Amerikaner, ja. Und so richtig. Und er war super. Der hat nicht auf die 100%
bestanden. Nein. Zwei Key Learnings schon mitgenommen. Erstens, Kommunikation ist absolut der Schlüssel und gönne.
Ja.
Um es auf den Punkt zu bekommen.
Und authentisch sein. Also wenn du nicht authentisch bist, dann kannst du es komplett vergessen. Und wenn du das vorspielst, kannst du es auch vergessen.
Also ich sage ja auch immer, die größte Arroganz der Führung ist zu glauben, dass der Gegenüber nicht spürt, wenn man nicht echt ist.
Ja. Gut, Jens, manche Leute haben bessere Antennen als andere, ne?
I agree, aber wir müssen einfach mal wieder in die Biologie reingehen. Der Mensch ist ein sensibles Fluchttier, der über Jahrtausende darauf getrimmt wurde, zu spüren, ob da vorne Gefahr droht oder nicht. Mhm. Und deswegen verstehen wir mit Haut und Haaren im wahrsten Sinne des Wortes, ob es einer mit uns gut meint oder nicht, ob er ehrlich ist oder nicht, ob er das, was er sagt, auch tatsächlich ist. Wir haben da ein feines Gespür. Wir können das manchmal nicht ausdrücken, aber zu glauben, dass der Mensch mich nicht spürt, das ist, glaube ich, die größte Arroganz der Führung.
Ja. Nee, und so eine andere Sache, was wir jetzt gerade auch bei Capiton machen und was ich glaube ganz wichtig und das würde ich auch gerne noch mehr in die Portfoliounternehmen reintragen. Wir beschäftigen uns gerade so mit diesem Thema, was sind Werte als Capiton, also diese unverrückbaren, egal wo wir sind im Fundraising, in dem Cycle, diese unverrückbaren Werte der Capiton und was ist der Purpose der Capiton, was ist unser Sinn, warum sind wir da? Und ich glaube, wenn du sowas mit deinen Management-Teams auch nochmal in diesem Strategie-Workshop erarbeitest gemeinsam und so einen gemeinsameren Purpose entwickeln. Wir sind noch nicht fertig. Bei uns ist es jetzt so, dass wir sagen, we elevate great companies together. Also wir als Capiton machen das gemeinsam mit anderen Stakeholdern. Das hilft dir, glaube ich, auch, das nochmal diese langfristige Vision festzulegen, dass alle dahin laufen können.
Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig und unabdingbar, Manuel, wenn die Leute, die du vor Ort hast, und ich habe keinen Operating Partner, das verstehe ich auch. Das haben einige große Fonds auch nicht. Die kaufen, wenn sie Bedarf haben. Aber die more junior levels in deiner Organisation, sie so zu auszubilden und zu trainieren und nachzufassen, dass sie das mit den Portfolio Companies richtig machen, dass sie deine Werte oder eure Werte in den Unternehmen hineintragen. Weil auf dieser Ebene gibt's häufig, ich spreche viel mit CFOs und die,
das ist ein Grund, warum sie häufig frustriert sind, weil die Jungs, die natürlich meistens Alpha-Tiere sind, zumindest akademische Alpha-Tiere, ja, die, die über die empathische Ebene sich schwer tun, ja, dass die Neues in diese Kommunikation hineinbringen, zwischen, nehmen wir mal Manuel als Beispiel, Kapitän, und das Management-Team. Und das ist äußerst problematisch, weil es, die Alignment fällt dann auseinander. Management ist demotiviert, weil irgendein junger Guy was erzählen will, was überhaupt nicht stimmt. Ja, oder wo, was er nicht einordnen könnte. Ich sage nicht, dass die lügen, aber die können es nicht einordnen, weil die überhaupt keine praktische Underground-Erfahrung haben, running a business.
Also noch ein wichtiger Punkt. Für das Hausaufgabenheft der PE-Investoren auch selber, ihre jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu sensibilisieren für dieses Thema.
Ja, und
aber das wird da selten gemacht, oder? Oder Jens, machst du Workshops bei PE-Force?
Ja, ich sag mal so, PE lernt auch dazu. PE weiß, wo Wertetreiber liegen und hat verstanden, einer der großen Wertetreiber der Zukunft ist das Humankapital und schwenkt da auch um. Jetzt in dem Fall des PEs, mit dem ich arbeite, ist die Eigenarbeit, also gerade das, was Manuel sagte, Werte, Purpose, wie wollen wir miteinander umgehen, die ganze Kulturarbeit, elementar. Die sind seit Jahren von einem Coach begleitet. Das ist mein Kompagnon in Holland, der das macht. Die machen regelmäßig Offsites, wo es um diese Themen geht. Und der Spirit in diesem Private Equity Fonds ist für den Praktikanten schon spürbar, dass das eine wichtige Geschichte ist. Und ich möchte mal einen für die Jungs da draußen, die wieder meinen, wir machen hier so Schwurbelwutz, spirituell Gelaber. Es gibt Untersuchungen, wonach in dem Moment, wo du das Beziehungsdreieck zwischen PE, CFO, CEO und vielleicht auch Beirat nicht managst, ja, verlängert sich die Halteperiode im Schnitt um 15 bis 18 Monate. Und meine Damen und Herren, jetzt nehmt mal euren IRA-Rechner raus. Bei einer Halteperiode von 3 bis 5 Jahren das Risiko einzugehen, weil du dich nicht auf den anderen einlässt, das Ding 15 bis 18 Monate zu verlängern, und rechne mal zurück, was das für deine Karriere bedeutet, dann ist relativ klar, wo der Hammer hängt und wo du zukünftig deine Prioritäten hinlegen solltest.
Ich gehe noch weiter, Jens. Wenn du das nicht richtig managst, wir machen ja auch Minderheiten, ne? 49% große Mittelständler. Wie willst du überhaupt rauskommen aus der Beteiligung? Wie willst du überhaupt einen Exit machen? Versuch doch mal eine Beteiligung zu verkaufen, wenn dein Management-Team sagt, nö, an den wollen wir nicht oder das wollen wir nicht. Das kannst du ja von vornherein vergessen. Also da bist du ja in der Pflicht, um auch wirklich eine gute Transaktion abbilden zu können. Und deshalb, es ist ja auch nicht so, dass der PE-Investor hier Power Dritte Mufti eingrätschen kann. Das ist ein Dreieck. Da haben alle ein Gewicht und da müssen alle an einem Strang ziehen.
Es gibt eine gute Tradition bei unserem Podcast. Die letzte Frage geht immer an unseren Gast. Er hat immer die Ehre der letzten Frage oder die Pflicht der letzten Antwort. Es kommt immer auf den Gast an. Ja, ich glaube, für dich ist es, du begreifst es nicht als Pflicht. Es ist eine Frage, die das Ganze ein bisschen nochmal zusammenfasst. Wir hatten beim letzten Mal hier mit Andreas Klar von Vivian darüber gesprochen, dass das Spiel, dass alle verstehen müssen, wie das Spiel Private Equity funktioniert, alle beteiligt. Jetzt ist Private Equity natürlich heute viel tiefer verwurzelt im Mittelstand als vor 20 Jahren der Fall war, als du angefangen hast. Es gibt mehr Wissen über dieses Instrument. Hat sich damit auch die Herausforderung ein bisschen nivelliert oder ist es einfacher geworden, alle Leute auf diese Regeln einzuschwören und ein gutes Miteinander zu bekommen oder ist es noch genauso herausfordernd wie zu deiner Anfangszeit?
Das ist eine gute Frage. Das muss ich jetzt mal kurz sacken lassen. Ich glaube, es ist komplexer geworden, weil du mehr Player hast eigentlich. Früher war es ja oft noch so, da hattest du dann vielleicht nur den Unternehmer und den PE. Heute hast du definitiv immer einen Beirat mit dabei. Dadurch hast du schon mal mehr Parteien um den Tisch sozusagen. Die machen es komplexer. Ich glaube, generell sind wir noch näher an unseren Portfoliounternehmen, als wir das vor 20 Jahren waren. Also ich glaube, die Komplexität, die Aufgabe ist eigentlich größer geworden und wichtiger geworden.
Das ist ein schönes Schlusswort, Manuel. Und ich glaube, Jens und Paul würden dir da auf jeden Fall zustimmen.
Du hast eine Seite, die Tools zum Transparenz sind deutlich besser geworden als vor 20 Jahren.
Und da muss man besser drüber sprechen. Lieber Manuel, es war uns eine Freude, dass du unser Gast warst in dem Podcast. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch sehr, hat viel Spaß gemacht.
Ja. Und natürlich wie immer auch an Paul und Jens für die sehr muntere Diskussion und eure Beiträge heute wieder.
Gerne.
Gerne.
Und damit sagen wir für heute auf Wiedersehen. Danken auch euch für eure Zeit und euer Interesse. Ein Ding hauen wir vor Weihnachten noch raus. Und wie es der Zufall will, werden wir bei unserer nächsten Ausgabe in 2 Wochen über das Thema Führen mit Purpose sprechen, was wir heute auch hier da angerissen haben. Unser Gast wird der Ex-Politiker Peter Tauber sein. Und mit ihm sprechen wir über Führen in der Politik und fragen ihn, ob Angela Merkel eine schwierige Chefin gewesen ist. Wir freuen uns darauf. Das wird interessant. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Eure TPE-Crew. Bis bald.